Tollcast, dein Tolkien-Podcast.
Hallo erstmal hier auf Burg Breuberg. Wir haben hier tausende Gäste im Publikum. Macht mal ein bisschen Lärm, dass man euch hört. Danke, ihr klangt lauter als ihr seid. Das ist schon mal ein guter Start hier. Wir haben heute eine ganz besondere Podcast-Folge. Wir haben hier nämlich nicht nur ein, nicht nur zwei, nicht nur drei, nicht nur vier Podcasts am Start, sondern vier Podcasts und Tolkien erklärt. Und wir reden heute über Silvester in Mittelerde. Und bevor wir loslegen, würde ich sagen, kann sich jeder aber kurz vorstellen mit Namen, Funktionen und keine Ahnung, was sonst noch euch einfällt zu euch. Und am besten fangen wir ganz rechts beim Jonas an.
Ja, hallo. Ich bin der Jonas. Ich wurde vor ein paar Jahren in den Tolkast gelockt mit dem Versprechen von Grillgut. Und dann bin ich da angekommen und dann hieß es, aber wir nehmen jetzt Folge auf. Hier hast du ein Mikro, da sprichst du rein. Viel Spaß. Und so bin ich seitdem da dabei und inzwischen vom Praktikant aufgestiegen zum, was bin ich, Anni? Zahnfee.
Referatsleiter.
Und Referatsleiter, genau. Ja, und ich bin mal gespannt, was das heute Abend wird. Mein Lieblingseis, Zitrone.
Eine gute Wahl. Ist auch ein Klassiker. Ich bin Tim. Ich betreibe auch einen Podcast mit ein paar Freunden zusammen, wie man das immer bei so Podcasts macht. Gibt's ein ganz tolles Lied von wegen Lisbeth zu. Ich bin hier für Hör die Ringe und wir sprechen auch oft über Tolkien und meistens konsumieren wir dabei auch Genussmittel, so wie Bier oder Pfeifentabak, Pfeifenkraut, sagt man jetzt. Lieblingseis. Ich denke, Salted Caramel, glaube ich.
Hallo erstmal, ich bin Max. Hi, vom Ringcast, ein Fantasy-Podcast. Und ja, was machen wir? Wir haben angefangen mit dem Herrn der Ringe, so wie jeder. Haben es Kapitel für Kapitel durchgesprochen. Nach einem Jahr waren wir durch und haben wir gedacht, verdammt, was machen wir jetzt? Hobbit machen ist langweilig. PS, es kommt noch. und daher haben wir uns gedacht, komm, wir machen mal komplett Fantasy. Sehen wir uns mal in der kompletten Fantasy-Welt um. Viel Brandon Sanderson besprechen wir oder ja, auch Tolkien oder auch jetzt Iron Flame, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch, Flammengeküsst heißt es auf Deutsch. Wir suchen uns immer in den folgenden Themen raus, worauf wir Bock haben, was Fantasy betrifft. Wir haben so einen Modulaufbau innerhalb der Folgen, wo wir dann halt Quiz machen, wo wir Wer bin ich spielen, wo wir Sachen uns angeschaut haben, zum Beispiel Filme, wo wir dann drüber sprechen, aber alles immer im Fantasy-Universum. Genau, und was habe ich vergessen? Mein Lieblingseis, keine Ahnung, Ben & Jerry's Cookie Dough.
Ja, guten Abend, ich bin die Anni vom Tolkast. Ich bin nicht ganz so abenteuerlich wie Jonas dazugekommen, bin aber mitverantwortlich dafür, dass Jonas dabei ist seit längerem. Das Ganze fing ja an bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft mit einem Podcast, dem Tolkcast. Inzwischen sind es 6 und ich habe von Anfang an gesagt, eigentlich will ich damit gar nicht so viel zu tun haben. Und ja, ein paar Jahre später. Mein Lieblingseis variiert immer so ein bisschen, aber ich sag heute mal Pistazie. Und ich find's schlimm, Seppel, dass wir kein Eis anbieten. Es war eine blöde Idee, das als Kennenlernen-Ding
anzubieten. Ich hatte ein Jahr eine Eismaschine hier.
Oh mein Gott. Aber ich glaube, die Zimtschnecken sind bald
Eis machen, das hat nicht funktioniert.
Ich gebe mal weiter an Lukas, bevor das hier eskaliert.
Hallo, die Folge hier heißt ja 4 Podcasts und ein Erklärungsfall. Ich habe keinen Podcast, ich bin ein Erklärungsfall. Und ja, ich habe noch keinen Podcast, bekomme ich hier gerade aus der Regie gesagt. genau, und mich kennt man vielleicht eher vom Visuellen von YouTube, da mache ich Tolkien erklärt. Es kommt bald wieder ein Video, ich verspreche es, nach 2,5 Jahren Durststrecke ist vielleicht mal wieder was da und ich freue mich, hier dabei zu sein dürfen. Und mein Lieblingseis ist, auch wenn es sich komisch anhört, Gurke Limette.
Ja, das hört sich komisch an. Ich bin Sebastian, ich bin Teil vom Smalltalk-Podcast, ein Podcast, der sich Tolkien auf anarchische Weise nähert. Und ich mache seit 21 Jahren Veranstaltungen im Tolkien-Fandom, unter anderem halt Silvesterfeste feiern, wo wir uns gerade alle befinden. Und mein Lieblingseis ist Autoreifen-Sardelle.
Hallo, ich bin Tobias und ich bin die Regie. Lieblingseis! Pistazie.
So, wie gesagt, das Thema heute ist Silvester in Mittelerde und ich würde sagen, so zu Beginn, um reinzukommen, können wir uns überlegen, welche Silvesterbräuche, die wir kennen und auch selber ausüben, in Mittelerde auch funktionieren würden und wer sie wohl ausführen würde und in welcher Form. Und ich glaube, das absolut naheliegendste können wir einmal vorwegnehmen. Tobias, wer macht wohl in Mittelerde das Feuerwerk?
Ganz klar Saruman. Der hat so einen schönen hohen Turm, da kann man es auch ganz weit auch nach draußen hin sehen. Und ja, ich würde sagen, damit ist alles gesagt.
Der Experte hat gesprochen. Wollt ihr vielleicht einen anderen Istari ergänzen?
Also wir könnten natürlich jetzt auch noch Adar anführen, denn auch der Ausbruch des Schicksalsbergs hat ja durchaus eine gewisse feuerwerkähnliche Note. Ja, aber da haben wir natürlich wieder einen ganz, ganz Tolkien-typischen Gegensatz mit Gandalf und Saruman, die beide das Feuerwerk ja auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen nutzen. Der eine eher, denke ich mal, für Belustigung und Spaß und der andere für was anderes. Explosiv. Ja, explosiv ist beides, würde ich sagen, aber anders.
War auf jeden Fall beides ein Brecher. Oh.
Ja. Ja. Es war auch zwischendrin der Vorschlag, dass wir den Themenabend heute Arschlecken-Feuerwerk nennen, aber aus Gründen der Vermarktbarkeit haben wir uns für Silvester in Mittelerde entschieden. Stichwort Saruman. Ich habe mir überlegt, wer würde Dinner for One aufführen? Und ich finde, in meiner Timeline, in der Saruman eben nicht erschossen wird, sondern in Orthanc bleibt, wird er mit Grima einfach aus purer Langeweile Dinner for One aufführen. Natürlich mit Grima als Butler und Saruman, der dann entsprechend die anderen übrigen vier Istari an seinem Tisch hätte. Und ist natürlich die Frage, wer ist Mr. Winterbottom und wer ist Admiral von Schneider? Ja, habt ihr da Input?
Ich muss mich hier outen, ich habe Dinner for One noch nie gesehen.
What? Also, Lukas, ich erkläre dir jetzt mal was. Es ist sehr gut, dass du hier bist. Weil bei Silvester Feste feiern gibt es seit jeher und daran wird sich auch nie etwas ändern, Dinner for One als Sketch. Und der Ablauf ist jedes Mal genau gleich. Das Einzige, was sich ändert, keiner in seinem ganzen Leben darf mehr als einmal Miss Sophie oder James sein. Die einzige Ausnahme, von der ich weiß, war ein Jubiläum, bei der dann, Seppel, korrigier mich, alle, die schon mal James und Sophie waren, das war sehr
ich meine, das war zum 10-Jährigen und da haben dann quasi alle, die bis dahin da waren und auch an dem Jahr mit dabei waren, nochmal eine Runde quasi dann dargestellt und das war richtig, richtig schön und ich war ein bisschen gerührt. Hat zum Glück keiner gesehen, weil ich hinten stand, aber
es war schon echt schön. Es war auch teilweise, um das zu lösen, als Augsburger Puppenkiste aufgezogen mit Fäden und Leuten, die hintereinander liefen. Es war sehr wirsch. War sehr lustig. Es gab auch mal Dinner for Arwen. Das war aber noch vor meiner Silvesterzeit. Aber lasse dich überraschen, Lukas. Es wird vor allem auch um die Frage gehen müssen, in dieser Konstellation von Grima und Saruman und den Gästen, wer ist denn der Tiger?
Ein unbenannter Uruk-hai. Uruk-hai Nummer 43? 23.
Ja, also man hätte natürlich jetzt auch so einen Wagkopf quasi da hinlegen können statt einem Tiger. Das wäre jetzt irgendwie meine Antwort gewesen. Was die fehlenden vier Istari angeht, ist es, denke ich, für Saruman relativ egal, weil er ja eh in seiner doch eher überheblichen Art alle so ein bisschen als gleichwertig, minderwertig ansieht. Insofern, Radagast kriegt wahrscheinlich nochmal einen extra Platz, aber die anderen, ich glaube, da tut sich nicht viel für den.
Also du würdest sagen, dass Radagast der braune, Radagast der einfältige, Radagast der Narr Mr. Winterbottom sein würde?
Ich denke, genau so könnte man das sagen, ja.
Ja. Okay, ich glaube, ich stimme dir inhaltlich zu. Ja. Welche Silvesterbräuche, die ihr kennt, würdet ihr in Mittelerde transportiert sehen?
Bier? ja, also Bier trinken finde ich einen sehr wichtigen Silvesterbrauch. Und da würde ich die Hobbits sehen. Ich glaube, die sind da sehr gut. Und aber auch natürlich die Zwerge. Ich glaube, die haben da auch Begabung für.
Ich denke, dass man das Ganze erweitern kann auf den generellen Konsum von alkoholischen Getränken. Das ist ja zu Silvester durchaus üblich bei dem einen oder anderen. Da wären dann natürlich auch noch die Waldelben zu nennen. Da ist anscheinend jeden Tag Silvester bei denen. ja, insofern denke ich, dass man da durchaus auch eine Parallele noch ziehen könnte.
Ja. Aber ich glaube, da wäre es dann eher Wein statt Bier.
Aber wer trinkt Korn?
Sollte jeder machen, finde ich.
Das ist, ja.
Aber jetzt hier, wo ich den Lukas hier habe, ich habe mich gerade gefragt, gibt es irgendwo in Tolkiens Werken, wird da Sekt erwähnt? Also wir wissen von Bier, wir wissen von Wein, wir wissen von diversen Schnäpsen, aber Sekt ist mir jetzt spontan nicht so im Bewusstsein, dass das Tolkien erwähnt hat. Wein gibt es, da ist ja der Weg zum Sekt nicht so weit.
Das habe ich mich tatsächlich vorhin gerade auch gefragt, dass das aufkam. Aber ich wüsste jetzt aus dem Kopf nichts heraus. Ich weiß die Erwähnung vom dorwinischen Wein, also nahe dem Meer von Run. Aber ob da jetzt irgendwer Kohlensäure irgendwie reingemacht hat, keine Ahnung. Aber irgendwie müssen die alle gesoffen haben, also.
Ja, gut, die Menge macht's, glaube ich. Also, ich bin ja als Anti-Elb bekannt. Aber das bezieht sich auf die Elben aus dem Silmarillion und Herr der Ringe. Ich finde die Elben aus dem Hobbit eigentlich total geil. Insbesondere die in Imladris, also im Bruchtal, die dann besoffen in den Bäumen hängen und die Zwerge beleidigen,
ja.
Ist halt einfach ein überragendes Konzept und ich finde es sehr schade, dass Tolkien sich davon abgewendet hat, um die halt in irgendeiner Form cooler darzustellen, was es dann am Ende nicht geworden ist.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich kann mich erinnern, in irgendeinem der Briefe vom Weihnachtsmann von Tolkien, als der Polarbär mal wieder alles ins Chaos stürzt, da ist, glaube ich, auch was von entweder, also wird Sekt benannt oder ist auf jeden Fall Flaschen, die halt explodieren. Aber halt nicht, weil da Feuerwerk drin steckt, sondern weil da halt zu viel geschüttelt oder Treppe runter, wie auch immer wurde. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das dann vielleicht Sekt ist oder irgendwas mit Kohlensäure, weil dann halt natürlich Piu und so. Kaboom.
Tom Bombadil hatte wahrscheinlich Sekt.
Aber wenn wir vielleicht noch an, du hattest ja noch nach anderen Silvestertraditionen sozusagen gefragt. Es gibt ja, also das ist ja auch so ein Klassiker, sag mal, dieses in die Zukunft gucken, Bleigießen und so weiter.
Gummibärchen-Orakel.
Ich habe gerade nach vergleichbaren Dingen gesucht. Mir ist spontan jetzt nichts eingefallen, aber was wir natürlich schon oft sehen, ist so dieses, wir gucken mal in einen Palantir, wir gucken mal in einen Spiegel. Also Galadriels Spiegel läuft wahrscheinlich heiß zu Silvester. Ja.
Da wird ja auch gegossen. Ne? Spiegelgießen könnte man schon irgendwie verargumentieren, dass das stattfindet.
Wir wissen nicht, wie heiß das Wasser ist, ne? Wenn da so Blei reinkiebt.
Also in der Peter Jackson-Adaption ist es ja auch so, dass wenn Frodo wieder auftaucht, dann da ja ganz viel Qualm ist. Das spricht ja schon irgendwie
dafür. Er hat auch versucht, was Metallenes zumindest da so reinfallen zu lassen. Also ich glaube, wir sind da einer Sache auf der Spur.
Ja, also die Ents machen das ja ganz anders. Die machen das Wasser auf Metall und nicht andersrum. Also die haben auch eine spezielle Art von Bleigießen in Isengard.
Die haben quasi einen Swimmingpool gegossen. Ne? Unsere Theorie von Smalltalk ist ja, dass dieser Isengard einfach ein riesengroßer Pool ist. Das ist quasi so ein Badeparadies. Und wir finden das überragend. Also das ist für uns eine der Orte, wo man Freizeit bringen kann. Also was machen wir heute hier? Spaßbad Isengard.
Ja.
Das haben die Ents früh erkannt, dass man Tourismus fördern kann.
Orthanc ist dann der Sprungturm, oder?
Ja, und deshalb hat der Saruman so tief gegraben, damit man da weit genug runterkommt.
Aber also Bleigießen, ich glaube, da würden sich die Zwerge anbieten, einfach weil sie nah am Blei sind oder an anderen Metallen, die formbar sind. Also die Zwerge und Bleigießen ist, glaube ich, ein ziemlich guter Fit.
Die machen es halt mit Gold.
Ja gut, wer lang hat, kann lang hängen lassen. Ne?
Also genau, ja.
Die Frage ist, gibt es dann auch Balrog-Gießen? Ich meine, der fällt ja auch in diesen tiefen See, dann kommt dann, wird daraus irgendwas?
Der Balrog braucht kein Feuerzeug dafür. Der muss einfach nur aus die Hand nehmen und dann ein bisschen warten. Ich habe bei der Recherche herausgefunden, dass es einen Silvesterkarpfen gibt. Und dann soll man von diesem Karpfen eine Schuppe aufbewahren und ins Portemonnaie legen. Und dann hat man quasi das Jahr über finanziell keine Sorgen. Und wir wissen ja, dass in Eskeroth am Langen See liegt ein Schuppentier. Und ich glaube, wer es schafft, von dem eine Schuppe ins Portemonnaie zu legen, hat, glaube ich, auch erstmal keine Sorgen.
Du musst dich trauen.
Ich frage mich gerade, was man für eine Tasche braucht, um, um das reinzumachen.
Ja, gleich ein Trollportemonnaie.
Da war ich auch drauf, weil die Trolltasche lebt ja. Findet die das gut, wenn die einen Drachen in sich hat?
Sie wird sie ja mitteilen, also.
Ja.
Wir haben ja festgestellt, Tim und ich, bei einem Podcast über Trolle, dass Trolle kulturbildendes Volk sind, ein kulturtragendes Volk, weil sie haben halt Portemonnaies, also haben sie auch eine Währung, also Tauschhandel über einen immateriellen Wert, also das ist bei denen schon bekannt. Also das, ich glaube auch, dass Trolle gut Silvester feiern können. Das sind auch, glaube ich, die Korn trinken würden.
Denke auch. Also ist natürlich so, du musst ein bisschen aufpassen, dann irgendwie draußen liegen bleiben im Gebüsch und da besoffen rumhängen, das ist ein bisschen schwierig, wenn du einen Verstein hast, aber ansonsten sind die, denke ich, durchaus hart im Nehmen, würde ich mal sagen.
Ja.
Stein
quasi. Das ist halt, die Trolle trinken natürlich Korn und das wird geliefert von Trollen, die Korn mitbringen und manchmal gehen die verloren, dann haben sie ja die Kontrolle verloren, ja.
Oh Gott. Die Frage ist aber auch, bei uns gehört ja zu Silvester traditionell zum Korn ja auch Brause. Also das eine kann ja nicht ohne das andere. Wer würde denn in Mittelerde Brausepulver konsumieren?
Und wer bekommt die Waldmeistertüte?
Naja, Ahoi, Brause kommt ja von den Schiffsfahrern, also Teleri.
Ja, oder Numenor. Das würde ja auch ein bisschen passen, weil Ahoi, Brause war ja eine Zeit lang gefühlt verschollen in Deutschland. Also zu meiner Kindheit war das überall und dann gab es halt bestimmt 10, 15 Jahre lang eigentlich nirgendwo Ahoi-Brause, bis dann dieser Trend aufkam mit Wodka Ahoi. Und das war die Renaissance von Ahoi-Brause in Deutschland. Also
haben die Numenor-Brause
hergestellt haben, dann erklärt es halt den Abfall, dass es irgendwann nicht mehr keine Brause mehr gab. Ich sehe da parallel. Ich glaube, Tolkien hat einfach den deutschen Brausemarkt vorhergesagt.
Entschuldigung, das brennt mir auf der Seele. Du bist ja schon doppelt so lange bei Silvester dabei wie ich, nämlich 20 statt 10 Jahre. Haben wir diesen Trend gestartet? Können wir uns das auf die Fahnen schreiben?
Nein, also Wodka Ahoi gab es dann schon vorher.
Oh.
Aber wir haben halt anstatt Wodka Korn genommen, weil es noch asozialer ist. Und den das habe ich eigentlich nirgendwo anders gesehen.
Also wir haben es perfektioniert, willst du sagen.
Ja, richtig. Und wir haben es halt mit Wizard verbunden und daraus ein Trinkspiel gemacht, was, glaube ich, auch derjenige, der dieses Spiel sich ausgedacht hat, so auch nicht erwartet hat.
War das jetzt Saruman oder Gandalf? Der Wizard, der Kornbrause, nicht Teufel.
Das klingt eher nach Radagast, wenn ich ehrlich bin.
Aber Lukas wollte was sagen, bevor ich ihm reingekrätscht bin mit meiner Frage.
Ja, aber es ist nicht mehr lustig.
Das tut mir leid. Vielleicht kannst du es aufheben und recyceln. Wir wissen ja nicht, was es war.
Auf alle Fälle, ja.
Es gibt ja diverse Symbole an Silvester, die ja Glück symbolisieren sollen. Den Schornsteinfeger, das Kleeblatt oder das Schweinchen. Was sind denn Glückssymbole in Mittelerde?
In Rohan das Hufeisen.
Auf jeden Fall nicht die Silmarill. Die haben niemanden jemals Glück gebracht.
Ich überlege gerade, es gibt ja eine etwas schlechtere Verfilmung von Peter Jackson, die Hobbit-Trilogie, als die originale Verfilmung, aber da hat ja so jemand so ein bisschen was im Gesicht. Vielleicht hier ist es ja eher so ein bisschen als ja Pech, wenn ein Vogel irgendwo ja trifft mit seinen Hinterlassenschaften. Vielleicht ist es in Mittelerde dann ein Glückssymbol. Also Vogel Hinterlassenschaften als Glück.
Okay, wenn du das sagst. Man könnte natürlich wenige Szenarien vorstellen, wo ich da Glücksgefühle empfinden würde. Stell dir vor, so ein Adler.
Wenn wir jetzt schon beim Hobbit sind, ist es natürlich ganz traditionell natürlich das Zuhause, so ganz im Sinne der abschließenden Worte von Thorin Eichenschild. Ansonsten natürlich, bei den Hobbits kann es ja nur Essen sein. Also ich denke, da ist ein ganz klares Neujahrsbrauch, dass man anderen Leuten einen Bierkrug abfüllt und vor die Tür stellt und dann wartet, dass es Schall wird.
Oder eine Eiche.
Mir fällt gerade auch noch die Kurzgeschichte der Elbenstern ein, wo sie in dem Kuchen, also es ist ja so ein Teil von ist es Schmied von Grützholzingen, ne, auf Deutsch, ja. Da gibt's ja das mit dem Kuchen und dem Stern, der dann in dem Kuchen gefunden wird, und das gab's dann nochmal als Auskopplung. Ich weiß aber nicht, ob das nur der Hörverlag so gemacht hat oder Klettgötter. Mit der Elbenstern, da geht's halt eben darum, dass da in dem Kuchen was gefunden wird. Außer ich schmeiße jetzt gerade 5 Sachen durcheinander, kann sein, dass die Zimtdämpfe aus der Teeküche gerade mein Hirn vernebeln. Auf jeden Fall fiel mir gerade ein, ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt, aber in Portugal gibt es das auch, dass es zu Silvester einen Kuchen lustigerweise in Ringform gibt. Und da wird dann auch etwas gefunden, das ist eine steinharte Mandel, die von Ostern aufgehoben wird. Ohne Scheiß. Und wer die erwischt und sich keinen Zahn ausbricht, also das mit dem Zahn habe ich jetzt gesagt, aber wer die erwischt, der hat halt besonders viel Glück im neuen Jahr. Und da habe ich mir jetzt gerade vorgestellt, ob das bei Tolkien dann vielleicht ja auch so gemeint sein könnte mit diesem Kuchen und so.
Das ist bei den Hobbits tatsächlich so. Alle bekommen Pfeifenkraut, aber einer bekommt eine Pfeife mit Schwarzpulver.
Der braucht dann aber auch das finanzielle Glück, um die neue Zähne zu kaufen, oder was? Ja, es liegt hier mit Bräuche in anderen Ländern. Also in Dänemark springt man vom Stuhl zu Silvester. Das soll irgendwie auch irgendwie was bewirken und Glück bringen. Und wenn ich so jetzt so denke, was haben wir, wer springt irgendwo runter? Und dann halt Peter Jacksons Saruman, der das halt wirklich richtig ernst nimmt.
Peter Jacksons Denethor auch.
Ja, das war, da, nicht
Gott. Da haben wir auch ein bisschen Feuerwerk dabei. Also.
Auf jeden Fall, ja. Oder Peter Jacksons Legolas, aber der springt hoch.
Ja.
Oh.
Okay, haben wir noch weitere Traditionen, die wir so kennen, die wir übertragen können?
Man brennt ja, Feuerwerk brennt man ja ab, man brennt was Großes ab, um das neue Jahr zu begrüßen.
Ja.
Und das soll man ja auch weit sehen. Und es gibt da einen Mensch, einen Elben, der nichts falsch gemacht hat.
Nein.
Der seinen Bruder von der Last des Schiffefahrens befreit hat.
Lukas, nein.
Lukas doch. Und Fëanor auch doch. Und Fëanor hat ja ein paar Schwanenschiffe in Energie umgewandelt und damit auch das neue Jahr 1497 in den Jahren der Bäume begrüßt.
Ich finde das gut, weil das wäre quasi jetzt der Teil des Abends für mich geworden, dass wir einfach, also Traditionen haben ja meistens einen Ursprung, einen geschichtlichen. Und wenn wir so gucken, wie die Zeitalter beginnen, dann wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann in der Mittelerde im ersten Zeitalter gesagt hat, pass auf, hier zu Silvester bauen wir so Papierschiffchen, packen es auf den See und zünden es an. Oder wir machen halt eine schöne Wanderung im Winter ohne Essen. Das sind also Traditionen, die man dann einfach pflegt, die Sinn machen würden. Ne? Oder man ist mal positiv, man kann einen Baum pflanzen im ersten Zeitalter, wo man dann, ne, geht ja mit den Bäumen los offiziell. Und ja, das war so, das hast du mir quasi ein bisschen vorweggenommen, aber es macht ja auch Sinn, weil wir hatten, glaube ich, das andere auch schon abgehakt so ein bisschen. Zeitalter 1 haben wir, glaube ich, abgehakt. Oder habt ihr noch andere Ideen, welche Traditionen entstehen aus Ereignissen im ersten Zeitalter?
Also ja, erstes Zeitalter jetzt nicht, aber ich habe mir gerade gedacht, es gibt, also wenn ich es jetzt auf unsere Welt mal beziehe, in China oder Tokio oder Japan oder sonst was, heißt ja immer mega die Feuerwerke an so Hochhäusern. Und wenn jetzt bitte denkt, Gandalf wäre statt Saruman im Orthanc drin, was da für eine Party abgehen würde an Silvester, das wär wirklich was Sehenswertes. Also da wären die Ents zwar auch sauer, vielleicht der Wald nebenher trotzdem abbrennt, aber das hätte andere Gründe. Da würde ich auf jeden Fall hingehen.
Das ist ja gutes Feuer.
Ich meine, wir wissen ja auch nicht ganz genau, wie dieser Balrog zu seinem Ende gefunden hat und ob das wirklich ein Ende war. Also Gandalf taucht halt dann einfach nur wieder auf und sieht halt ein bisschen anders aus. Das geht ja vielen Leuten so nach Silvester und nach der Party. Wir wissen ja nicht, was die beiden da tatsächlich gemacht haben. Vielleicht haben die auch total groß die Party gemacht. Vielleicht hatte Gandalf ja noch irgendwo ein bisschen Feuerwerk unterm Mantel.
Ach, du meinst, dass man quasi dann zu Silvester sich einfach alles weiß färbt?
Nee, danach ist alles weiß, weil erstmal geht ja alles in die Luft und dann ist einfach nur noch weiß.
Ja. Okay. Ich dachte, dass du jetzt immer, dass man als Brauch dann im Jahr, Jahrhunderte später, dann ist es dann so abgeändert, dass man sagt, so zu Silvester muss ich mir die Haare weiß färben.
So, ja. Ich glaub,
weil ich wieder geboren wurde als Gandalf der Weiße.
Ich glaube, das kommt von alleine, dass die Haare weiß werden. Nee, ich dachte jetzt eigentlich eher so, dass wenn du ganz viel Feuerwerk, ganz viel Party und ganz viel Alkohol, also so stelle ich es mir halt zumindest vor, ich vertrage ja nichts, dass dann irgendwann alles weiß ist, also weil man einfach Filmriss.
Also ich kann das nicht bestätigen.
Man könnte natürlich jetzt noch anführen, Also Feuerwerk hatten wir ja schon, das ist ja so ein bisschen auch eine Tradition, die daher kommt, um so böse Geister zu vertreiben. Jetzt haben wir, glaube ich, in unserer realen Welt eher wenig böse, reale Geister. In Mittelerde gibt es die aber ja natürlich. Ne? Es gibt die Ringgeister, es gibt die Grabunholde, es gibt sicherlich auch die Toten von Dunark, werden für die Leute da nicht so angenehm als Nachbarn gewesen sein, den Großteil der Zeit. Deswegen denke ich, dass sich gerade in diesen Regionen eher so laute und, sag mal, aufplusternde Bräuche etablieren könnten. Also so mal so ein Umzug, wo man, das kennt man ja aus der Schweiz auch zum Beispiel, wie heißen denn diese Dinger nochmal?
Krampus.
Ja, Krampus. Ja, ja, aber die gibt's auch nochmal, ja, ist egal. Also sowas halt. Insofern denke ich, dass auch sowas durchaus vorkommen könnte. Und dann halt eher in der Nähe der Hügelgräberhöhen, also in Bree zum Beispiel oder im nördlichen, also in Gondor, in der Nähe des Weißen Gebirges oder so. Das wäre vielleicht auch noch denkbar.
Ich stell mir das gerade so vor, wie du so einen Ringgeist auf so einer Fellbestie mit so einer Rakete einfach runterholst. Also.
Ja, Gandalf hat das Feuerwerk ganz falsch eingesetzt.
Stell mir da auch gerade im Auenland so vor, die so einmal einen Nazgul gesehen haben, dass da so lauter kleine Nazgul rumrennen.
Mit behaarten Füßen.
Ja, und in Bree kloppen sie halt zu Silvester immer auf Betten rum.
Und reißen die Tore ein.
Ja. Ja. Das zweite Zeitalter beginnt ja damit, dass die Schlacht haben zwischen den Valar und Melkor. Und es gibt ja dann am Himmel im Grunde genommen den Luftkampf zwischen den Adlern und den Drachen. Und jetzt ist die Frage, wenn man das jetzt umsetzen möchte, kulinarisch, ist das ein Grund, Geflügel zu essen oder es nicht zu essen? Weil du hast auf der einen Seite hast du die Drachen, die halt quasi sozusagen versnackt werden, aber auf der anderen Seite hast du ja auch die Adler, die sind ja auch quasi Geflügel. Wie ehrst du den einen, ohne dass du den anderen abwertest?
Wir hatten ja vorhin Smaug als Karpfen. Also man isst einen Fisch und einen Vogel.
Ja, das ist ein, ja. Und schöner Blend.
Das würde ja auch schon dafür sprechen, dass man den essen müsste dann, weil muss man ja auch mal drüber denken, was passiert, wenn so eine riesige Menge Biomasse in so einen Teich fällt, der kippt natürlich um, das ist nicht gut für den Teich. Das heißt, es ist schon wichtig, den Drachen artgerecht fachgerecht zu entsorgen und insofern würde sich dann natürlich so ein großes Fest in Seestadt anbieten und da könnte natürlich sehr schön eine Neujahrstradition draus werden, dass dann einmal im Jahr kommt man zusammen und schlachtet einen Drachen.
Ein Teich von dem Drachen, der noch da ist.
Ja, man kann ja vielleicht was einfrieren oder so.
Oder zündet Modellhäuschen an, also ist ja auch eine Variante, dass.
Also es gibt ja auch in unserer Welt die Möglichkeit, verschiedene Vögel mit anderen verschiedenen Vögeln zu stopfen und das dann in den Bratofen zu stecken und dann zu verzehren. Und so stelle ich mir das gerade vor, dass man halt dann vielleicht diesen rumliegenden Drachen einfach stopft. Und dann hast du beides artgerecht also gewürdigt.
Quasi, dass man quasi Salamander gefüllte Hühnchen anbietet.
Ja, ich weiß ja nicht, wie lange die dann so einem Smaug da essen. Ich nehme an, das wird sich über mehrere Jahre hinziehen. Vielleicht wird das ja auch eine Tradition, dass man dann jedes Mal eine Scheibe wieder abschneidet.
Was natürlich dagegen spricht, ist das ganze Gold. Das ist, glaube ich, eher schwer verdaulich. Also denke ich, dass man das entweder erst den Drachen abschuppen müsste oder abgolden sozusagen oder man müsste halt dafür sorgen, dass wirklich dann das auch fachgerecht gemacht wird. Da könnte sich auch ein neuer Berufszweig in Eskeroth draus bilden.
Aber das Gold liegt doch im Berg. Wie kommst du jetzt, dass
das Gold an den Schuppen zum Beispiel oder das Gold, was wir ja auch wissen, was Thorin und seine Zwerge mit einer riesigen Statue über ihnen gekippt haben?
Nein.
Also es gibt quasi Hühnchen, aber halt mit Goldstaub überdeckt. Ja, okay, ja. Das gefällt mir.
Ist es dann Dubai-Hühnchen?
Dann wären ja Pistazien drin.
Moment, 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 bevor wir verklagt werden. Es ist ein Hühnchen Dubai-Art.
Anderes einschneidendes Ereignis, natürlich der Untergang von Numenor. Wie würde sich das übersetzen lassen in eine Tradition?
Also bei uns gibt es ja zum Beispiel auch Wegmänner. Also so Hefeteigmännchen, vielleicht wurde das aus den Menschenopfern Numenors.
Oder es hieß einfach, die Insel ist einfach weg, Mann.
Oh, der war gut.
Kann ich bitte nochmal so ein Ktusch aus der... Danke.
Danke, Regie.
oder es werden so numenorförmige Plätzchen gebacken, aber die muss man in den See reinwerfen. Das bringt einem dann Glück.
Nee, ja. die sind so hart, dass du sie auf jeden Fall tunken musst.
Ja. In Tee eintauchen, bis sie weit werden.
Und Schiffe versenken geht dann natürlich auch immer. Ja.
Untergang von Barad-dûr, man baut sich irgendwelche Sandburgen und reißt die wieder ein. Das ist, glaube ich, auch ganz schnieke. Und ich denke mal so ab dem vierten Zeitalter, dass man irgendwas mit Ringen macht, oder? Ob man die dann verschenkt oder ob man die oder einfach feierlich Schmuck irgendwie wegwirft oder weggießt, ja.
Oder weg isst, damit man was Sinnvolles damit gemacht hat. Also so aus
Donuts,
Hobbit.
Donuts essen an Silvester.
Genau, so Hobbit-Perspektive. Ich finde es ja eh krass, also wenn man mal schaut, auch jetzt in unserer Welt, alles, was ja irgendwie mit dem Thema Tolkien zu tun hat und nicht von Tolkien-Fans gemacht wird, ganz wichtige Unterscheidung. Das wird ja immer mit irgendwelchen Ringen oder mit einem Ring irgendwie in Verbindung gebracht. Also es gibt ganz wenig Merchandise, was irgendwie von klugen Menschen gemacht wurde, wo nicht irgendetwas in Ringform dargeboten wird oder die Ringinschrift irgendwo auftaucht. Und
es gab mal im Elbenwald der eine Ring-Müsli-Schale.
Es gab auch mal der eine Ring-Hämorrhoidenkissen. Das wurde nur nicht als solches verkauft, sondern als normales
Kissen. Das gab es auch als Ring of Fire. Da hat dann der Estate von Johnny Cash gesagt, bitte nicht.
Verstehe ich nicht.
Sie haben sie verklagt.
Verstehe ich überhaupt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in Mittelerde dann ähnlich inflationär dann verwendet werden würde, vor allem von Leuten, die auf Profit aus sind. Ich sehe da auch schon so ein paar Hansel so im Hinterkopf. Ich glaube aber auch, dass vielleicht Dinge in einen Berg oder einen Vulkan oder ins Feuer zu werfen, also das Versenken von irgendetwas in Feuer vielleicht auch eine Tradition werden könnte. Und wenn man das jetzt wieder in Essen übersetzt, dann könnte das ja auch zum Beispiel Fondue, genau. Ich war jetzt eher bei so einem Vulkankuchen, wo man dann so einen weichen Kern hat oder so ein schneidest.
Fondue gefällt mir wirklich. Irgendwas dann, da sie dann den Käse auflösen mit Feuer und so, und das quasi das dann daran erinnert, dass der Ring quasi dann geschmolzen ist und dann alles, ja, das gefällt mir.
Das wäre dann Käsefondue mit Onion Rings.
Oder, um wieder was ganz Schlimmes reinzuwerfen, Ananasscheiben.
Oh. Ananas.
Hauptsache nicht auf Pizza. Was du sonst mit Ananas machst, ist mir völlig egal.
Danke, Seppel. Es gibt auch schon die ersten Ideen hier auf Silvester, gewisse Traditionen abzuändern, zu verbessern, wie es die Ungläubigen benennen würden. Es soll jetzt auch Ananas auf die auf den Hotdog zum Sauerkraut dazu oder wahlweise auf die Sandwiches. Ich würde sagen, ich boykottiere das. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Seppel.
Wie gesagt, solange die Leute nicht die Pizza entweihen, können sie mit Ananas machen, was sie möchten.
Aber zählt da Pizzabrötchen auch zu?
Nein.
Sehr gut.
Also solange ich in der Teeküche die Pizzabrötchen für euch zubereite, wird da keine Ananas drin sein. Ihr könnt die dann gerne danach drauf tun.
Aber die Ananas muss ja warm sein, genauso wie das Sauerkraut, damit du den vollen Geschmack entfaltet, Anni.
Seppel, hast du noch weitere Themen auf deiner Liste? Ich möchte gerne von diesem Ananas-Thema weg.
Ja, unbedingt. Also generell, was gibt es noch an Ereignissen, die uns irgendwie, wo wir sagen, das ist so einschneidend, da könnten sich Traditionen draus entwickeln?
Also ist jetzt kein Ereignis an sich, aber was natürlich auch immer für sowas gut geht, sind so Sachen wie zum Beispiel die zwei Bäume. Also so Sachen, die lange Kulturen geprägt haben und dann irgendwann verloren sind. Und ich denke auch, dass daraus sich so, also vielleicht pflanzt man auch einfach zum neuen Jahr dann nicht einen Baum, sondern macht man direkt zwei, ne, und dann ist man da sogar noch ein bisschen näher dran. Also auch das wäre ja vielleicht so ein Ding. Oder man bezieht sich wirklich auch, also auch Sauron hat ja sehr lange Mittelerde irgendwie geprägt. Also auch da, denke ich, könnten sich durchaus Traditionen rausentwickeln. Weiß ich nicht, man beißt sich in den Finger zu Silvester oder so.
Man beißt also jemanden anderen in den Finger.
Ja. Also jetzt mal, ein bisschen ernsthafter tatsächlich. Ich glaube, sowas wie, dass man dann zu Mitternacht das Licht ausmacht und nach 5 Minuten wieder an oder anderes wieder anmacht, einfach um darzustellen, dass die Bäume aus waren, aber dann die Sonne aufging und so. Ich glaube, das sind, glaube ich, schon Dinge, die sich dann irgendwann durchaus bildlich, symbolisch darstellen lassen, dass eine Tradition wirklich sein könnte, die sich dann wirklich dann lange hält. Also das halte ich für durchaus. Ich glaube, so sind auch Traditionen quasi wirklich entstanden, aus solchen Ereignissen und in dieser symbolhaften Form dann dargestellt.
Das wäre dann auch, glaube ich, ziemlich interessant, wenn die Elben eben wieder nach Mittelerde zurückkommen, weil für die Elben in Mittelerde gab es ja die Bäume nie, und dass man dann quasi mal diese Kultur denen erklärt, weil an sich dürften das ja dann nur die Noldor machen, die wieder nach Mittelerde zurückgegangen sind.
Ja, richtig, ja, das ist quasi dann deren Tradition, die sie mitbringen, und das ist ja aber, auch das ist ja, wir hatten ja Völkerwanderung oder irgendwas, oder einfach nur fucking Einwanderer, Gastarbeiter, die ihre Tradition mitbringen, die dann irgendwann quasi in die Bevölkerung dann so mit einfließen, und dann hast du dann einen Hybrid-Tradition und so ein Kram. Also sowas wie Weihnachten, wie wir es feiern, ist ja jetzt nicht irgendwie wirklich entstanden. Das ist ja ein Mischmasch aus heidnischen Traditionen, christlichen Traditionen und Coca-Cola-Werbung. Also ja, Santa Claus ist halt eine Erfindung von Coca-Cola. Also das ist, aber das ist mittlerweile ist das bei uns halt quasi, das gehört dazu. Das hinterfragt keiner mehr. Und solche Dinge kann ich natürlich auch vorstellen, gerade in den Gesellschaften in Mittelerde, die dann noch durchaus archaischer sind und wo Informationsaufbewahrung schlechter funktioniert als bei uns, dass sich sowas dann entsprechend auch über die Jahrhunderte entsprechend verändert und so.
Also bei den Hobbits könnte ich mir vorstellen, dass es auch also ein einschneidendes Erlebnis ist, dass Bilbo verschwindet und wieder auftaucht und dann sein ganzes Hab und Gut wieder haben möchte. Also könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht so eine traditionelle Versteigerung oder sowas stattfindet oder wo Dinge versteckt werden, man muss die wiederfinden oder so in Anlehnung an dieses, oh mein Gott, der ist tatsächlich aus einem Abenteuer lebend wieder zurückgekommen. Also einmal, er geht überhaupt in ein Abenteuer und macht das und er kommt aber auch wieder und dann ja dieser sagenhafte Reichtum, von dem die Hobbits ja ausgehen, dass der da irgendwie unterm Bühl irgendwie tonnenweise Gold hortet. Dass das irgendwie so ein Running Gag wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dann zukünftige Hobbit-Generationen überhaupt nicht mehr wissen, warum sie das tun. Keiner weiß mehr irgendwie von Bilbo vielleicht oder nur noch so legendenhaft. Vor allem, weil ja dann vielleicht auch Frodo, Sams Abenteuer und Merry und Pippin das Ganze auch dann ja so ein bisschen überschattet vielleicht. Aber dass das halt immer noch gemacht wird und irgendwann weiß keiner mehr, warum eigentlich. Es ist halt so.
Wir haben ja eine Tradition bei den Hobbits, die halt absurderweise dann zum Golfspiel wird, weil halt einem Ork der Kopf abgeschlagen wird, der dann in ein Kaninchenloch hineinrollt. Also wir haben da schon als Beispiel, wie Traditionen entstehen bei den Hobbits.
Wobei ich glaube, dass so die Frodo, Sam vielleicht noch eher, Bilbo, nicht so wirklich verehrt werden und dass sich da drum Traditionen drum bilden, weil die Abenteuer, das sind ja sowieso die Sonderbaren. Ich glaube, weil das Golf, das war halt so ein lustiger Zufall, den man sich zum Zeitvertreib machen kann, aber ich glaube, Frodo und Bilbo, ich meine, man saß ja schon in den Büchern, am Ende von den Büchern war ja Frodo eher so der, ich meine, auch ein bisschen selbstgewählt, aber war ja doch der Außenseiter und Sam wurde eher so hochgelebt.
Die Hobbits sind schon ziemliche CSU-Wähler. Also das, ich habe schon im Smalltalk-Podcast Elben sowieso immer gedisst, aber ich habe auch schon Rohirrim und all den Hobbits kommen bei mir nicht immer so gut weg. Und ja, ich stimme dir völlig zu, die Hobbits sind alles, was irgendwie fremd ist und von außen kommt, sehr kritisch eingestellt, und wenn du die falsche Frisur hast, sowieso. Ich meine, der Ritter geht los mit einer Szene im Efeubusch, wo sich halt Leute das Maul zerreißen, weil einer aus ihrem Dorf eine Frau aus dem anderen Dorf geheiratet hat. Ja, das ist halt deren Mindset. Und ja, ich glaube nicht, dass die Bilbo oder Frodo oder Barry Pippin schon, weil die sind halt irgendwie dann schon cool. Also die Befreiung des Auenlandes sollte schon ein Ereignis sein, was bei den Hobbits im Gedächtnis geblieben ist. Davon kann man ausgehen. Aber wie gesagt, Frodo und Bilbo werden bei denen, glaube ich, nicht verehrt oder auch nur in irgendeiner Form besonders angesehen.
Ich glaube, was da letztendlich dann rauskommt, wird Schrottwichteln sein, weil sie lösen ja Beutelsend auf und in einer gewissen Art ist es ja ein Schrottwichteln, wo sie dann da den Hausstand auflösen. Also entweder man macht so, dass jedes Jahr um Silvester jemand ausziehen muss und umziehen muss. oder man macht halt einfach einen eine Art Schrottwichteln, jeder nimmt was aus seinem Haushalt mit und man macht ein großes Auenland-Schrottwichteln.
Ja, nicht so eine Silvestertradition, ne? Dann wird es immer so zum 50. Geburtstag, wird dein Haushalt aufgelöst und versteigert zwangsweise und du musst halt gehen.
Ja, die Zwerge haben wir noch so ein bisschen ausgelassen, kommt mir vor. Da könnte man irgendwas mit einem Balrog. Balrog geht immer.
Ja, und für die ja wahrscheinlich auch das prägendste Ereignis ihrer Geschichte, so die wir kennen, ne? Also
für einen Stamm der Zwerge. Also das ist ja tatsächlich, die Zwerge sind ja so eigentlich isoliert voneinander. Ich glaube nicht, dass die Zwerge am einsamen Berg sich darum scheren, was der Balrog irgendwann mal war.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich da schon
also so als Fahrt davon, ja. Das ist, glaube ich, dann für die weniger traumatisch, als für die, denen es passiert ist.
Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Das ist auch deutlich weniger heiß. Aber ich denke schon, dass auch das, aber auch vielleicht die Drachenangriffe, ne? Smaug ist ja nicht der Einzige. Vielleicht hat sich da auch irgendwas draus entwickelt, dass die.
Was ich glaube, wir haben ja quasi den Streit ums Nauglamir, wo dann entsprechend Thranduil erschlagen wird. Und ich kann mir, es gibt ja in Köln die Tradition vom Nubbel. Das ist halt so eine Figur, die repräsentiert alles, was man halt scheiße findet an anderen Menschen.
Also
die
wird dann quasi in dem Fall
verbrannt und verhauen mit Stöcken. Und ich denke mir schon, dass so Zwerge vielleicht irgendwie so eine Thranduil-Puppe sich basteln zu Silvester und da ordentlich drauf kloppen.
Wir hoffen, es ist eine Puppe. Der Düsterwald ist nicht so weit weg.
Aber ganz wichtig, das sind ja nicht Durins Volkszwerge, weil die waren eigentlich immer recht cool mit den Elben. Sondern die von Nogrod und Belegos. Eigentlich nur die von Nogrod. Die mag keiner.
Aber das kann ja auch je nach Elben, je nach Zwergenstamm eine unterschiedliche Figur sein. Also vielleicht bei einem ist es Thranduil, bei den anderen ist es, weiß ich nicht, ein Drache oder random Elb, der nebenan gewohnt hat.
Ich glaube schon, dass Zwerge eine Tradition, wo man auf Sachen draufhaut, schon gutieren können.
Auf jeden Fall. So Piñata-mäßig, ne?
Ja. Ja, stimmt. Und dann, wenn du da drauf klopfst, dann ploppt's auf und alle kriegen irgendwie Bonbons und so.
Eine Steinpiñata aber. So, da ist so ein Steinmetz, der macht die das ganze Jahr über. Und dann darf mal jeder draufhauen und wer es dann kaputt schlägt, der bekommt dann die Süßigkeiten.
Ja, das gefällt mir. Ja, andere Völker vielleicht noch, Rohirrim, was könnten die für Bräuche haben?
Hufeisen werfen, hatten wir ja vorhin schon.
Hufeisen werfen, ja. Hufeisen als Symbol, das ist...
Das hat man ja als Glücksbringer, glaube ich, schon.
Ja, das ergibt Sinn, ja.
Aber irgendwie macht es dann auch keinen Sinn, wenn wir den Glücksbringer hatten, also Hufeisen ist ja den Glücksbringer wegwerfen.
So. Aber also ich könnte mir bei den Rohirrim zum Beispiel so ein traditionelles, wir begrüßen das neue Jahr mit einem lauten Hornkonzert vorstellen, dass die dann morgens alle vors Haus gehen und dass man dann da mit einem leichten Kater vielleicht im Bett liegt und auf einmal gehen überall die Hörner los. Das denke ich. Und vielleicht steigt man dann noch auf dem Pferd und reitet dann mal irgendwie noch 10 Meter, aber denke mal, sowas, die sind dann doch eher traditionell eingestellt, was das angeht.
Ich könnte mir auch vorstellen, da ja bei den Rohirrim ja auch viel über Geschichten, also mündlich tradiert wird, dass vielleicht zum Beispiel auch die Geschichte von Helm Hammerhand, um mal bei ganz aktuellen Kinoereignissen zu bleiben, dass man vielleicht auch Figuren aus Eis und Schnee baut.
Ja.
Oder, wobei das vielleicht eher zur Gründung passt, aber dass die jährlich an der Grenze zu Gondor sich ein Symbol von Gondor und Rohan sich gegenseitig überreichen.
Das würde dann wiederum beide Völker mit einbeziehen, mit Silvestertradition.
Genau, ja, weil die haben ja doch eine coole Geschichte miteinander und waren doch mehrmals voneinander abhängig. Also denke ich, wird passen zwischen den beiden.
Und wenn es schief geht, kann man immer noch sagen, wo war Gondor als Silvester fiel?
Die Silvestfold, ja. Wir haben gar nicht über Orks gesprochen, oder? Was wird ihnen von Sauron verordnet, dass sie zu Silvester machen müssen?
Die müssen einmal den Schicksalsberg und den Barad-dûr putzen.
Das ist lustig. Ich habe auch gerade überlegt, gibt es eine Kehrwoche oder sowas in Mordor? Also
Mordor staubfrei machen.
Also ich denke, bei den Orks scheidet das Feuerwerk auf jeden Fall aus. Wenn du nämlich unter dem Gebirge wohnst, ist das oft eine doofe Idee, aufgrund der Deckenhöhe. Ansonsten denke ich aber schon, dass sich da durchaus auch Neujahrstraditionen entwickeln könnten. Also ich meine, auch die sind ja auch so gesehen kulturschaffend und da werden sich sicherlich so ein paar kleine, also und wenn man nur ein bisschen Orkbräu trinkt, das ist ja eigentlich auch ein ganz schöner Brauch.
Und wir können ja theoretisch noch ein paar Ebenen nach oben gehen, wenn wir quasi über Jahre, Zeitalter hinausgehen, dann haben wir noch die Ainur können ein neues Lied singen und damit eine neue Welt schaffen, was ja irgendwann passieren wird. Aber das ist ja dann quasi das nicht neue Jahr, sondern neue Welt.
Aber das könnte dann natürlich eine ganz gute elbische Tradition sein, so, dass man zum neuen Jahr erstmal irgendwie was singt. Das wäre denkbar.
Ich meine, gut, in Valinor werden sie auch Neujahr feiern, weil die feiern eigentlich gefühlt immer. Und dann passieren schlimme Dinge.
Das ist richtig, ja.
Man könnte da ja vielleicht auch irgendwelche Traditionen dann vielleicht ja auch könnten sich etabliert haben um die Valar herum, also zum Beispiel das Erschaffen der Sterne oder so, ne, mit Varda, die Sterne an den Himmel bringt oder so, dass man dann vielleicht ja auch zum Beispiel an andere einen Stern gibt, also so als Geschenk oder als Glücksbringer vielleicht ja auch oder sowas.
Und bei Manwë macht man einfach gar nichts, weil der hat 3 Zeitalter einfach nichts gemacht.
Manwë did nothing wrong.
Because he did nothing.
Ja, habt ihr noch Input? Sollen wir mal unser Publikum fragen? Habt ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge, was an Silvester in Mittelerde passiert?
Ihr müsstet nur kurz warten, bis wir mit irgendeinem Mikrofon oder ihr zum Mikrofon herkommt, weil sonst kriegen wir...
Wiederhol einfach, was gesagt wurde. Das ist einfacher. So. Also die Frage ist, was macht Gollum an Silvester?
Traditionell Fisch.
Saftig, süß und auf den Tisch.
Ja.
Ich würde mir aber auch Gollum als Butler in Dinner for One richtig gut vorstellen.
Ja.
Und zwar nicht auf allen Vieren, sondern wie er in Osgiliath so mit seinen Händen hinten gefesselt ist und dann watschelt er nur wie so ein Frosch.
Und jeder Gang ist Fisch.
Genau.
White wine with the fish.
Und same
procedure as last gang, Mr. Gollum.
Wer wäre denn die perfekte Miss Sophie zu Gollum?
Kankra. Frage ist, wer sind Kankras verstorbene Freunde?
Ja, die Balrogs.
Ach, ich weiß nicht, ich glaube, Ungolian taucht da bestimmt auch irgendwo auf, oder?
Aber die mag die Balrogs nicht.
Aber sie kann ja einen Balrog, einmal Ungolian, es sind ja mehrere Freunde.
Ja, gut.
Ach so, du kennst es noch nicht. Okay.
Ja, eben.
Also, das Konzept ist folgendes. Miss Sophie ist so alt geworden, dass sie alle ihre Freunde überlebt hat und sie möchte aber ihren 90. Geburtstag feiern. Die sind aber alle nicht mehr da. Und ihr Butler James bekommt die Aufgabe, alle ihre Freunde also nachzuspielen. Und am Ende ist er halt sturzbetrunken, weil er für jeden Freund natürlich auch einen kippen muss und mit Miss Sophie halt anstoßen.
Das Grundprinzip kenne ich eh. Ich habe es nur noch nie im Vollen gesehen.
Okay, du hast was verpasst. Aber du wirst es dann morgen Abend auf jeden Fall erleben.
Das wird quasi ein Life-Changing-Event, nachdem du deine eigene Silvester-Tradition neu ausrichten kannst.
Passt.
War das ein schönes Schlusswort?
Weiß ich nicht. Haben wir noch mehr Input vom Publikum? Wir haben jetzt einen Vorschlag gehabt, aber vielleicht sitzen ja noch ein paar mehr Leute.
Das ist ein guter Hinweis. Also es wird gesagt, dass ja beim Bleigießen gewisse Dinge dann quasi erkannt werden im Blei oder im Schatten des Bleischmeißens, nachdem man es macht. Und natürlich sollte ein Ring dabei sein. Was symbolisiert er dann quasi fürs nächste Jahr?
Untergang.
Ja, wir sollten halt weg von diesen alles wird gut Vorhersagen, einfach mal realistisch sein. Irgendwie, dir fallen die Haare aus oder keine Ahnung, deine Frau verlässt dich. Sowas halt, ja. Dass du die Sache ein bisschen glaubwürdig machst.
Weiß nicht, ob der Ring das beste Symbol ist für deine Frau, verlässt dich.
Es kann ja auch andere Symbole geben, dann beim Mittelerde-Bleigießen. Also, welche Symbole würdet ihr sehen? Aber zum Beispiel das wie Quitte, ja? Auf jedem Bleigießen steht drauf Quitte. Und ich denke mir so, wer zum Henker hat jemals eine Quitte gegossen?
Ich denke, ein Stab wäre naheliegend. Das ist ein Symbol, was man recht easy erkennen kann. Also quasi einfach ein Strich. Das könnte natürlich so Macht oder Einfluss oder sowas, was die Istari halt repräsentieren sein.
Stab, vielleicht so ein Adler. Schattenwurf ist vielleicht denkbar.
Ja, denkbar für, ich habe kein gutes Drehbuch, also brauche ich einen Adler.
Oder eine Motte.
Ja,
oder so ein Regenschirm von Celebrimbor.
Oder Flügel, damit man weiß, dass gleich ein Balrog kommt.
Ja.
Oder wenn das einfach nur so ein Bollen ist, Palantir, du wirst vorausschauende Entscheidungen treffen im nächsten Jahr.
Ja. Oder so ein Turm, du kriegst Besuch von Bäumen.
Oder wenn es irgendwie total undefinierbar ist, aber in der Mitte leer, dann könnte das so hobbitmäßig symbolisieren, deine Speisekammer wird leer gefressen, es wird nichts mehr auf dem Teller bleiben. So ganz schlimm. Das ist dann so das böseste Omen, was du kriegen kannst.
Oder so ein Nazgul, den du dann quasi gießt.
Ja, das heißt, alles wird super. Noch nie ist ein Nazgul wohin gekommen und es was Schlechtes passiert.
Siehe Tolkien-Tage.
Also der Killcount der Nazgul bis Pelennor ist, glaube ich, null.
Sie sind nicht gut drauf, ne?
Ja.
Also sie
heißt Ringgeist, halt weil es reinschaltet.
Hobbit-Mutation in Bre, das ist alles. Das ist ihr Impact effektiv.
Ja, und der Hexenkönig, als er die Chance bei Frodo hatte, schafft nichts.
Ja, hat gesagt, boah, das reicht mir jetzt, ich gehe jetzt nach Hause. Ich hab Mittag, weißt du? Ich bin in der Gewerkschaft, ich muss jetzt nicht weitermachen.
Ich habe meinen Soll erfüllt.
Ja. Ich komme Montag wieder.
Jetzt gehen wir.
Ja. Also wo wir jetzt aber gerade bei Bre waren, wäre natürlich noch ein Brief denkbar als Symbol, das man gegossen hat für, du wirst dieses Jahr sehr viel vergessen.
Man könnte auch in Gondor, also bevor Aragorn gekrönt wird, als Krone auch irgendwie entweder ein gutes oder ein böses Omen rauslesen, je nachdem, wer diese Krone halt dann irgendwie im Schatten sieht. Also wenn das Denethor sieht, dann ist es vielleicht eher ein schlechtes Omen. Der König wird zurückkehren, sowas. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Oder vielleicht halt auch irgendwie bei den Rohirrim, wenn das irgendwie so eine Pferdeform hat, also dass vielleicht halt ne so das goldene Zeitalter der Meadas wiederkommt oder so, also dass das so symbolisch dieses Legendäre wird wiederkommen oder wird wiederkehren, das kennt man ja auch aus ganz vielen Kulturen.
Also ein Ding, das glaube ich bei uns gleich ist, wie es bei Hobbits ist, ist so ein Pilzsymbol. Das hat man ja auch oft als so Glückssymbol, das kommt bei denen sicher gut an. Und in Rohan, vielleicht, wie es bei uns das Kleebad gibt, aber dann eher ein schlechtes Symbol, die Symbolmühne.
Dein Sohn wird sterben.
Ja, vielleicht kriegt auch jemand ein Schiff und das ist dann auch ein böses Omen. Deine Schiffe werden brennen.
Oder untergehen. Tolkien war echt nicht gnädig mit Schiffen.
Nein.
Außer du heißt eher Rendil.
Ja, aber auch, naja, okay, machen wir das fast nicht auf. Ich meine, der hat jetzt auch kein gutes Los getroffen, finde ich. Ne? Der ist dann auch ein bisschen einsam da oben mit seinem Fischschiff.
Wahui!
Hui!
Ja, wenn einem das gefällt. Ich finde, hui ist ein total schönes Schlusswort für den Podcast. Ich wüsste nicht, wie wir das jetzt noch toppen können. 4 Minuten müssten wir eh quasi aufhören, weil dann gehen wir woanders hin. Ja, ich bedanke mich bei euch allen. Es war eine sehr schöne Runde. Bei unseren Gästen, Zuschauern bedanken wir uns auch. Vielleicht noch einmal kurz. Ja. Danke an die Regie für die perfekt getimten Interludes hier. Also hat mir sehr gut gefallen. Und wir wünschen allen, die das noch hören werden, dass sie gut ins neue Jahr gekommen sind. Ein fantastisches 2025. Und hört gerne mal bei Ringcast, Hör die Ringe, Tollcast, Tolkien erklärt rein. Und vielleicht kommt ihr 2025 zu Silvesterfeste feiern.
Frohes Neues.
Frohes Neues.
Frohes Neues.
Frohes Neues.
Frohes Neues Jahr.
Frohes Neues Jahr.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.